wo Recht lebt. Verlag Österreich, der Podcast.
Folge 4, Grundrechte im Dialog 2.
Herzlich willkommen zum zweiten Expertinnengespräch zum Thema Grundrechte. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem Grundrecht, das einen besonderen Stellenwert hat, dem Gleichheitsgrundsatz. Nicht zuletzt deshalb, weil ihn der Verfassungsgerichtshof in seiner Judikatur sehr häufig anwendet und weil er außerhalb des juristischen Bereichs vielfach nicht richtig eingeordnet wird, widmen wir uns in der heutigen Folge intensiv verschiedensten Fragen zu diesem oftmals changierenden Grundrecht. Dazu haben wir zwei Spezialistinnen auf diesem Gebiet eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Magdalena Pöschl, Professorin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien, und den Verfassungsrichter Michael Holubek, Professor am Institut für österreichisches und europäisches öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Gemeinsam stecken die beiden Expertinnen das Terrain ab um den Gleichheitsgrundsatz. Dabei geht es um seine unterschiedlichen Bedeutungsebenen ebenso wie um seine Anwendung. Zunächst aber stellt sich die Frage, inwieweit denn der Gleichheitsgrundsatz gerade in der Pandemie eine besondere Bedeutung bekommen hat.
Ja, mein Eindruck ist, dass, und es ist prima vista durchaus überraschend, die Gleichheit für die Menschen in der Pandemie fast noch wichtiger ist als die Freiheit. Wir erleben eine Reihe von Bestimmungen, die massiv in unsere Freiheitsrechte eingreifen, aber auch Bestimmungen, die ungleich behandeln. Und ich habe jedenfalls den Eindruck, dass sich die Menschen an den Ungleichbehandlungen mehr stören. Wenn wir zurückdenken an den Beginn der Pandemie, an den Lockdown, den sogenannten allgemeinen Lockdown, dann waren das gravierendste Freiheitsbeschränkungen, die aber die Bevölkerung mit einem erstaunlichen Langmut irgendwie getragen hat, möglicherweise, weil dieser Lockdown eben alle getroffen hat. In der Öffnungsphase hat sich das deutlich geändert. Ich glaube schlicht deshalb, weil die Öffnungsphase in mehreren Schritten vonstatten gegangen ist, weil bestimmte Betriebe öffnen durften und andere eben nicht. Und diese Ungleichbehandlungen haben die Leute sehr stark irritiert, obwohl sie zum Teil nur 2 oder 3 Wochen gedauert haben und gemessen an den Freiheitsbeschränkungen, die davor hingenommen waren, vielleicht gar nicht so gravierend waren. Aber die Ungleichbehandlung war stoßend. Das Gleiche haben wir dann erlebt bei der Schließungsphase in der dritten Welle und in der vierten Welle. Verläuft die Linie der Ungleichbehandlung nicht zwischen den einzelnen Handelssparten, sondern sie verläuft zwischen den Personen, die den Bürgern und Bürgerinnen, den Konsumenten und Konsumentinnen, weil differenziert wird zwischen Personen, die geimpft sind und solchen, die ungeimpft sind. Warum ist Gleichheit so wichtig für die Menschen oder warum stören sie sich so an einer Ungleichbehandlung? Ich glaube, weil sie Angst oder Sorge haben, dass mit der Ungleichbehandlung, die sie im Moment erleben und die vielleicht für sich gar nicht so gravierend ist, dass ihr Status, ihr Platz in der Gesellschaft hinterfragt und abgewertet wird und dass dieser Statusverlust dann noch viel gravierendere Folgen in Zukunft haben kann. Das ist mein Eindruck, etwas, was man jetzt in der Pandemie beobachten kann.
Ich versuche da mal so eine eher anekdotische Evidenz dazu zu stellen und dann einmal noch zu einer verfassungsrechtlichen Ebene zu kommen. Die anekdotische Evidenz ist, dass wir doch alle Dinge leichter ertragen, auch insbesondere Beschränkungen leichter ertragen, wenn es alle gleich trifft. Ich brauche mir nur meine Kinder anschauen. Wenn ich gewisse Regeln vorgebe, die für alle gleich sind, dann habe ich relativ wenig Diskussionsthema. Wenn ich anfange zu differenzieren, dann wird's sofort ein Problem. Und irgendwie haben wir offenbar ein Bedürfnis oder ertragen wir Dinge leichter, wenn wir sie gemeinsam mit anderen tragen, weil wir so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, dass sozusagen alle ein Stück der Last nehmen und daher trägt man dann die Last doch selber leichter oder mit mehr Engagement. Das ist das, was du mit dem ersten Lockdown angesprochen hast. Das ist ein interessantes Phänomen, das wir beim Gleichheitsgrundsatz ja insofern schon kennen, als auf der anderen Seite ja der Gleichheitsgrundsatz schon immer auch eine Differenzierung macht, als er typischerweise bei verfassungsrechtlichen Gleichheitsverbürgungen Trend zwischen denen, die da gleich behandelt werden sollen, und anderen. Also ein Beispiel unseres Gleichheitsgrundsatzes in der Bundesverfassung, der an sich konzipiert ist als ein Gleichheitsgrundsatz für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das macht sozusagen eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Solidaritätsgemeinschaft auf, die sich aber gegenüber anderen abgrenzt. Und ich frage mich immer, ob das ein bisschen auch mit sozusagen dieser allgemeinen Beobachtung, die wir aus der Sozialforschung kennen, was zu tun hat. Du kennst das besser als ich, dass Menschen durchaus bereit sind zu teilen, aber sie teilen nur gerne mit ihresgleichen, also mit Menschen, die sie kennen oder mit denen sie etwas verbindet. In der Gruppe fühlen wir uns wohler, ganz offensichtlich.
Das ist empirisch belegt tatsächlich, ist ein interessantes Phänomen und hat, glaube ich, auch Gründe, die man irgendwie psychologisch erklären kann, dass die Menschen gern teilen, würde ich bestreiten. Ich glaube, sie teilen ungern. Wenn sie aber teilen, dann am ehesten untergleichen. Warum ist das so? Ich glaube, der eine Grund könnte sein, erstens einmal, dass man die Gruppe derer, mit denen man teilt, von vornherein irgendwie beschränken muss. Man kann nicht mit allen teilen. Und wenn man diese Gruppe dann beschränkt, beschränkt man sie auf die als gleich Empfundenen. Zum einen deshalb, weil das, was man hergibt, wenn man es dem Gleichen gibt, man irgendwie psychologisch ja doch nicht hergibt. Das ist so wie ein Trick. Man teilt eigentlich nicht, wenn man es dem Gleichen gibt. Gibt es ja gar nicht her. Und umgekehrt kann man hoffen und erwarten, dass der andere eben, weil er gleich ist, wenn man selber in die Lage kommt, einem auch hilft.
Für wen gilt denn der Gleichheitsgrundsatz eigentlich? Gilt er nur für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger oder gilt er für alle Menschen?
Schwierige Frage, gerade in Österreich. Also die Bundesverfassung gewährt den Gleichheitssatz den Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen. Es gibt aber im Bundesverfassungsgesetz zum Schutz vor rassischer Diskriminierung einen zweiten Gleichheitssatz, der allgemein so verstanden wird, dass er auch den Ausländern und Ausländerinnen Gleichheit gewährt im Verhältnis untereinander. Also das ist eine ziemlich trickreiche Konstruktion, eine Art Schizophrenie, zwei Gleichheitssätze. Einen für die Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, einen für die Ausländer und Ausländerinnen. Die kritische Frage ist, was ist denn mit der Ungleichbehandlung zwischen Staatsbürgern und Ausländerinnen? Das ist umstritten, wie das zu lösen ist. Nach der Grundkonstruktion, Gleichheitssatz für Staatsbürger auf der einen Seite, Gleichheitssatz für Ausländer auf der anderen Seite, hätte man sagen können, die EU-Bürger fallen eben in den Gleichheitssatz der Ausländer, aber der Verfassungsgerichtshof hat in der jüngeren Judikatur die EU-Bürger den Staatsbürgern gleichgestellt. Gesagt, die EU-Bürger sind wie zu behandeln wie die Staatsbürger. Also die sind keine richtigen Ausländer.
Und er hält interessanterweise aber daran fest, dass alle anderen Drittstaatsangehörigen, also Ausländerinnen und Ausländer in dieser Terminologie, dass für die nur dieser spezielle Gleichheitsgrundsatz, der auf eine völkerrechtliche Verbürgung zurückgeht, dass der dort den Gleichheitsgrundsatz garantiert und lehnt es bislang strikt ab, einen Vergleich zwischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern oder EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und solchen Drittstaatsangehörigen, also Ausländerinnen und Ausländern, zu machen.
Das geht natürlich auch leichter, wenn man die Unionsbürger parkt bei den Staatsbürgern.
Genau.
Hätte man sie nämlich bei den Ausländern belassen, dann hätte man zulassen müssen einen Vergleich zwischen Drittstaatsangehörigen und Unionsbürgern. Und das wäre dann natürlich, hätte möglicherweise die eine oder andere Ungleichbehandlung, die Staatsbürger begünstigt, auch ins Kippen gebracht.
Der VfGH hat kein Problem damit gehabt, sozusagen den Satz, alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich, als alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind vor dem Gesetz gleich, inklusive österreichische Staatsangehörige. Da hat er kein Problem. Das auszudehnen, das wurde mal in der Literatur vertreten, aber den Schritt ist nicht gegangen. Es gibt andere, aber wenige, wenn ich das richtig sehe, Staaten, die den Schritt auch noch gehen. Also interessanterweise die Schweiz, die tatsächlich sozusagen aus dem Satz alle Schweizer, der heißt für die alle Menschen.
Ich muss mal sagen, eine gewisse Plausibilität hat es schon, die Gleichheit zu begrenzen auf eine bestimmte Gruppe, sie dann meinetwegen auszudehnen von Staatsbürgern auf die Unionsbürger. Das hat ja was mit dem zu tun, was du gesagt hast, dass das Teilen und dergleichen eben leichter fällt.
Wenn ich jetzt probiere, diesen Gedanken ein bisschen weiter zu spinnen, dann könnte man ja überlegen, die Frage ist, was ich denn unter Gleichheit verstehe oder wie ich denn den Gleichheitsgrundsatz interpretiere. wenn wir mal überlegen, was der Gleichheitsgrundsatz alles bedeutet, dann lernen wir sozusagen in Österreich in jedem Lehrbuch, dass dieser Gleichheitsgrundsatz ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen hat. Wenn wir mal sagen, und das wissen wir seit der Habilitationsschrift von Magdalena Böschl, dass ja der Gleichheitsgrundsatz schon sozusagen eine gewisse Kernbedeutung und dann noch weitere hat. Wenn wir mal überlegen, was steht denn eigentlich im Zentrum einer Gleichheitsverbürgung? Dann könnte man überlegen, kann ich das denn so zwischen Staatsbürgerinnen und Drittstaatsangehörigen, macht das hier Sinn? Also ich spreche Diskriminierungsfrage an. Während in einer weiteren Bedeutungsschicht Dinge wie so ein allgemeines Sachlichkeitsgebot oder ein Vertrauensschutz oder was, da kann man sich schon eher die Frage stellen, wen umfasst das dann möglicherweise?
Also bei der Diskriminierung gebe ich recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Diskriminierungsverbot auf Staatsbürger zu beschränken. Beim allgemeinen Sachlichkeitsgebot, glaube ich, ergibt das auch keinen Sinn, beim Vertrauensschutz auch nicht. Aber zum Beispiel im Sozialrecht ist das schon relativ plausibel, das zu beschränken. Diskriminierung, was bedeutet das, sollte man vielleicht auch einmal erklären. Diskriminierung ist, glaube ich, jedenfalls tatsächlich der Kern, das ist die Kernbotschaft des allgemeinen Gleichheitssatzes, der ja auch verdeutlicht wird im BVG durch den Satz Vorrechte aufgrund der Geburt, des Geschlechts, des Standes, der Klasse, des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Ja? Und das heißt, es sind Merkmale, die prima vista relativ inhomogen sind, die aber bestimmte Dinge dann doch miteinander verbinden, und vergleichbare Merkmale finden wir auch in anderen Diskriminierungsverboten, zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wenn man sich überlegt, was macht sozusagen die, zynisch gesprochen, perfekte Diskriminierung aus, so brauchen wir eine Gruppe, die sichtbar ist, die erkennbar ist. Deshalb ist die Hautfarbe oder das Geschlecht hervorragend geeignet für Diskriminierungen. Sichtbar muss die Gruppe deshalb sein, damit die quasi gesamte Gesellschaft mitwirken kann an der Diskriminierung und Ausgrenzung dieser Gruppe. Das ist einmal, würde ich sagen, die eine Zutat, die eine Diskriminierung ausmacht. Die zweite Zutat, die eine Diskriminierung ausmacht, ist, dass die diskriminierte Gruppe geschlossen ist. Das heißt, dass sie gekennzeichnet ist durch Merkmale, die nicht oder nicht zumutbar veränderbar sind. Das hat den Effekt, dass diese Gruppe schön kompakt und überschaubar bleibt. Und vor allem, dass die, die diese Gruppe diskriminieren, nicht sich plötzlich in dieser Gruppe wiederfinden können. Ja? Kein Mann wird eben in der Früh aufwachen und plötzlich eine Frau sein. Niemand von uns wird in der Früh aufwachen und plötzlich eine andere Hautfarbe haben. Das heißt, wir müssen uns überhaupt nicht beschäftigen mit der Frage, wie ist es denn eigentlich, dieser diskriminierten Gruppe anzugehören. Also sowas wie eine Empathieblockade, dass diese Gruppe geschlossen ist. Die dritte Zutat für Diskriminierung ist, dass diese Gruppen keine politische Durchschlagskraft haben, weil sie in einer Minderheit sind, weil sie zu divers sind, um sich sozusagen politisch zu verbinden. Und die vierte Voraussetzung für eine Diskriminierung ist, dass den Angehörigen dieser Gruppe von der Gesellschaft typischerweise, das ist eine historische Erfahrung, negative Eigenschaften zugeschrieben werden, die sie bei Licht betrachtet nicht häufiger haben als andere Personen auch. Und genau diese negativen Eigenschaften werden dann zum Anlass genommen, um diese Personen zu benachteiligen. Das sind, glaube ich, die Zutaten, die eine Diskriminierung ausmachen. Und der Effekt einer solchen Diskriminierung ist, dass man aus Gründen, die nicht rationalisierbar sind, benachteiligt wird, dass man in seinem So-Sein abgewertet wird, weil das So-Sein mit negativen Eigenschaften verknüpft ist, und dass man, eben weil diese Eigenschaften nicht veränderbar sind, quasi eingeschlossen ist in seinem So-Sein und nicht anders sein können. Und das alles, diese sozusagen Abwertung eines Menschen, als Person in seinem So-Sein, hat mit der Staatsbürgerschaft überhaupt nichts zu tun. Ja, also das ist der Kerngedanke der Gleichheit, der logisch nicht beschränkbar ist als Garantie auf Staatsbürger. Ich würde aber auch dazu sagen, was glaube ich unterbelichtet ist, dass genau dieses Vorrechteverbot im BVG ja nicht die Staatsbürger enthält. Ja? Vorrechte aufgrund von Geburt, Stand, Klasse, Bekenntnis sind ausgeschlossen. Nirgendwo steht im BVG, dass sie nur für Staatsbürger ausgeschlossen sind. Ja? Also insofern ist in dieser Gleichheitsgarantie und in dieser Zusatzgarantie schon eingeschlossen, oder vor allem in der Zusatzgarantie eingeschlossen, eigentlich eine Öffnung für Nichtstaatsbürger.
Das Diskriminierungsverbot markiert also den Kern des Gleichheitsgrundsatzes. Was als diskriminierend gilt unterliegt allerdings einem gesellschaftlichen Wandel. Aber nicht nur das. Diskriminierung ist auch ein umgangssprachlich verwendetes Wort, dessen Bedeutung allerdings im juristischen Kontext exakt abzugrenzen ist. Genau da lohnt sich der Blick in die Tiefe, zu den Wurzeln des Grundrechts.
Wenn wir sagen, sozusagen, das Diskriminierungsverbot ist sowas wie der Kerngehalt des Gleichheitsgrundsatzes, oder das ist, auch wenn man es mal historisch anschaut, warum werden Gleichheitsverbürgungen gemacht, dann haben sie entweder sozusagen diese, ich sage es mal, eine demokratische Wurzel, indem sie Gleichheit unter durchaus Staatsangehörigen herstellen wollen, also Adel etc., oder sie haben diese klassisch menschenrechtliche Wurzel, sage ich jetzt mal, die Diskriminierungen verbietet. Das hat ja Konsequenzen für die Frage, wie schauen denn die Rechtsfolgen aus? Insofern macht wohl auch dieser Verfassungsgerichtshof einen gesellschaftlichen Wandel mit, den wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch in unserer Gesellschaft beobachten. Wir sind alle, denke ich, sensibler gegenüber Ausgrenzungen und Diskriminierungen geworden. Auch das Verfassungsgericht wäre jetzt einmal meine Beobachtung. Auch das Verfassungsgericht ist wohl sensibler für diese Diskriminierungen geworden. Also es gibt noch aus der älteren Judikatur so Beispiele wie die berühmte Raucherkarte, wenn Zuteilung von Zigaretten, Männer rauchen typischerweise einfach mehr. Da steht ein bestimmtes Bild des Mannes dahinter und ich muss jetzt nicht den Marlboro-Mann in den Sonnenuntergang reiten lassen. Oder sozusagen, wenn ihr alle Klischees bedienen, wie sozusagen, es gibt ein Paralleljudikat, das sagt, ist schon okay, dass also Mädchen gehen typischerweise in die Hauswirtschaftsschule, weil das in ihrem Lebensbild oder sowas entspricht. Das würde wohl der VfGH heute anders, sage ich mal, anders sehen. Und es gibt zahlreiche Beispiele, das weiter sozusagen das auch zum Ausdruck gebracht hat und daher sozusagen bei Regelungen, die an solchen diskriminierenden Merkmalen oder diskriminierungsverdächtigen Merkmalen anknüpfen, wie er sagt, eine besondere oder ganz, ganz gewichtige Begründung verlangt und ganz genau hinschaut. Und man könnte sich ja jetzt mal fragen, es macht doch wohl Sinn, bei Gleichheitsfragen genauer hinzuschauen und sagen, okay, habe ich so eine Diskriminierungsfrage oder habe ich eine allgemeine Gleichheitsfrage? Im allgemeinen Sprachgebrauch sagen wir, also meine Kinder sagen sofort, wenn der eine was darf und die andere nicht, also die Ältere darf bis um, was weiß ich nicht, jetzt irgendwas um bis um 10 weggehen und der Jüngere muss bitte gefälligst um 9 zu Hause sein, dann ist das eine Diskriminierung. In all diesen Stufen ist es aber nicht.
Ist es nicht. Nein, das solltest du deiner Tochter sagen, dass es keine Diskriminierung ist. Ich glaube überhaupt, dass es problematisch ist, dass wir diesen Begriff der Diskriminierung so inflationär verwenden. Ich meine, man sollte ihn reservieren wirklich für diese ganz harten, ernsten Benachteiligungen, wie vorhin beschrieben, aufgrund von Merkmalen, die man nicht oder nicht zumutbar verändern kann und die Identität stiften, die mit negativen Eigenschaften auch verknüpft werden. Und davon abzuschichten sind sowas wie allgemeine Gleichheitsprobleme. Und bei den Diskriminierungsverboten ist die Reaktion der Verfassung auf diese historisch überkommenen, besonders belastenden, kränkenden, ausgrenzenden Benachteiligungen, dass die Verfassung eben verlangt, wer nach einem solchen Merkmal diskriminiert, der braucht wirklich triftige Gründe. Ja, also da ist eine ganz starke Argumentation, also Beweislast bei demjenigen, der eine solche Benachteiligung vornimmt. Das hilft, um solche Diskriminierungen zu verhindern, aber davon unterscheiden muss man andere Benachteiligungen, die eben nicht diese Gravität haben. Ich würde übrigens auch durchaus recht geben, bei der Beobachtung, die nicht von ungefähr kommt, dass sich die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes zu Diskriminierungen wirklich gewandelt. Es war jahrzehntelang so, dass der VfGH wirklich unsensibel war, was solche Diskriminierungen betrifft, sie im Grunde so geprüft und behandelt hat, als wären das irgendwelche x-beliebige Ungleichbehandlungen. Aber so in den letzten 10 Jahren, das sehen wir bei Judikaten zur sexuellen Ausrichtung, das sehen wir bei Judikaten zu Differenzierungen aufgrund von Männern und Frauen, ist die Judikatur deutlich sensibler geworden und auch ausdrücklich gesagt, dass der Prüfungsmaßstab bei solchen Ungleichbehandlungen, die so an so verpönte Merkmale, so nennen wir das, anknüpfen, dass die ganz besonders streng zu prüfen sind. Halte ich für eine gute und wichtige Entwicklung.
Und es könnte uns ja auch in der allgemeinen Diskussion helfen, hier zu unterscheiden. Sprache ist nun mal bewusstseinsbildend und sie wird ja auch eingesetzt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich komme zu unserem Ausgangspunkt, an dem auch wir nicht vorbeikommen, nämlich die Pandemie zurück. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass bestimmte Gruppen ganz bewusst von Diskriminierung und Ausgrenzung sprechen und damit versuchen oder trachten, ob zu Recht oder zu Unrecht, lassen wir es mal dahingestellt zunächst, sich selbst in die Nähe einer solchen Minderheit zu stellen, die nach Merkmalen, die sie selbst nicht beeinflussen können, benachteiligt wird, und zwar gezielt benachteiligt wird, weil ihnen Dinge zugeschrieben werden, die sie ja eigentlich so gar nicht haben, sondern so wie die anderen sind. Also um etwas umgangssprachlich an deine vier Kriterien von vorher anzuknüpfen. Aber wenn wir mal überlegen, die Frage, ob ich geimpft oder nicht geimpft bin, ist das eine Regelung, die an diesem Status anknüpft? Ist das ein Anknüpfen an diskriminierungsverdächtigen Merkmalen?
Man kann sie einfach durchprüfen, sozusagen. Also den Impfstatus durch diesen Raster durchlaufen lassen. Wenn wir sagen, die perfekte Diskriminierung braucht eine sichtbare Gruppe, dann würde ich sagen, das trifft auf die Ungeimpften schon einmal nicht zu. Wir sehen aber, dass die Ungeimpften extrem empfindlich darauf reagieren, wenn sie irgendwie erkennbar gemacht werden, Beispiel WU an den Studierendenausweisen, werden bestimmte Zeichen angebracht, damit man leichter kontrollieren kann, wer geimpft und wer ungeimpft ist. Und das hat einen großen Protest ausgelöst, weil sozusagen das getriggert ist mit, wir werden sichtbar gemacht. Ja. Zweites Merkmal, es muss eine geschlossene Gruppe sein, gekennzeichnet durch eine Eigenschaft, die man nicht oder nicht so gut verändern kann. Jetzt würde man sagen, den Impfstatus zu ändern ist eigentlich ganz leicht. Man braucht sich ja nur impfen lassen. Es ist auch zumutbar, weil die Verträglichkeit der Impfung vielleicht nicht so gut ist, wie sie sein könnte, aber im Allgemeinen ist die Impfung verträglich. Das trifft nicht so auf Personen, die wegen medizinischer Kontraindikation nicht impfbar sind. Muss man sagen. Also gibt es einen Bereich von Personen, bei denen man tatsächlich sagen muss, zumutbar ist es nicht, dass sie sich impfen lassen. Bei denen, für die das nicht gilt, würde ich das nicht gelten lassen. Dritte Eigenschaft, keine politische Durchschlagskraft. Kann man nicht sagen, würde ich sagen. Wenn wir nach Oberösterreich schauen, da hat sich eine eigene Partei gebildet, die sozusagen die Ungeimpften und deren Rechte und deren Interesse realisiert. Wir haben eine Partei im Parlament, keine unerhebliche Größe hat und sich sehr stark für die Interessen gerade dieser Gruppe einsetzt. Also auch dieses dritte Merkmal würde ich nicht bejahen. Viertes Merkmal, Scheinrationalisierung. Es werden den Leuten Eigenschaften zugeschrieben, die sie tatsächlich bei Licht besehen nicht oder nicht häufiger haben als andere auch. Man muss mal sich überlegen, welche Eigenschaften werden denn den Ungeimpften zugeschrieben. Wenn ihnen zugeschrieben wird, die Eigenschaft, dass der Krankheitsverlauf schwerer, massiver ist und dementsprechende Folgen zeitigt, dann ist es nicht irrational. Sondern wissenschaftliche Wissen. Ja. Das heißt, wenn man das, den Impfstatus durchlaufen lässt, durch diese ganzen Kriterien, würde ich sagen, sicher abhängig von der Regelung, abhängig vom konkreten Fall, impfbar oder nicht impfbar, aber grundsätzlich halte ich es für verfehlt, bei Benachteiligungen, die mit guten Gründen an eine nicht vorhandene Impfung geknüpft werden, von einer Diskriminierung zu sprechen.
Jetzt muss der WU-Professor schon noch eines sagen. Der Protest war zwar lautstark, aber nicht sehr breit, aber er wurde von einer bestimmten Gruppe ziemlich lautstark getragen, was dem allgemeinen Zustand dieser Diskussion entspricht. Es ist interessant, dass die große Gruppe der Studierenden, also das dürfte überall relativ ähnlich sein, durchaus Verständnis für gewisse Restriktionen haben, aber durchaus auch bereit sind, diese Restriktionen, also 2G-Regel, zu übernehmen, um sozusagen dann wieder in den Genuss eines Präsenzunterrichts und sozusagen von Universität, wie sie sein soll und wie sie auch im Wesentlichen dann wirklich Sinn macht, in diesen Genuss zu kommen. Also dann wechseln wir mal wieder von der Pandemie zur Gleichheit. Es ist ja auch nicht so, dass wir die Regelungen über Beschränkungen für Ungeimpfte, die vor Augen haben, dass diese Gruppe deswegen jetzt einer bestimmten Beschränkung oder was er unterworfen sein soll, weil wir nicht wollen, dass sie das als persönliche Überzeugung oder so, das wäre eine persönliche Überzeugung, was zum Aussetzen haben. Es ist, ich personalisiere es mal jetzt, und das ist jetzt bitte als Aussage von Michi Holubek zu werten, es ist ja nicht so, dass ich denen vorwerfe, okay, du willst das nicht, dagegen habe ich an und für sich nichts, ich habe nur etwas dagegen, wenn eine bestimmte Verhaltensweise dazu führt, dass andere gefährdet werden, weil meine Verhaltensweise typischerweise hochrisikogeneigt ist und ich damit dann andere, Stichwort Intensivstationen, in die Bredouille bringe. Und das ist halt bei den meisten Fällen ein Problem. Wenn wir jetzt nochmal alle die bislang Auto fahren, jetzt auf einmal Motorrad fahren würden und alle anfangen würden, mal mit 160 oder 180 über die Bundesstraße zu brettern, dann würden wir wahrscheinlich darüber nachdenken, wie wir Motorradfahren stärker beschränken, weil wir ein Problem damit haben, dass allzu viele Motorradfahrer, meistens sind es dann wahrscheinlich Motorradfahrer, aber vielleicht sind es auch Motorradfahrerinnen, unsere Intensivstationen zu einem großen Teil belegen.
Ja, und man sieht natürlich an dem, was du jetzt sagst, es ist eben nicht die Zuschreibung von Eigenschaften, das Problem ist, die nicht oder nicht häufiger vorkommen als bei anderen auch, sondern dass das eben wissenschaftlich basiert ist nach allem, was wir sehen, was der Krankheitsverlauf massiv erfolgt. Mhm.
Fokussieren wir noch einmal genauer auf die Frage der Diskriminierung, und zwar hinsichtlich der Abgrenzung zur Ungleichbehandlung. Kommen wir noch einmal auf das Prüfungsschema zurück, das von Magdalena Pöschl angewendet wurde, und auf die Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Wenn ich diesen Prüfungsmaßstab anlege, dann komme ich zum Ergebnis, das ist keine diskriminierende Regelung. Das ist eine Ungleichbehandlung, weil ich klar Ungeimpfte von Geimpften unterscheide, aber es ist keine Diskriminierung. Konsequenz, ich bin einmal nicht in diesem Bereich des Gleichheitsgrundsatzes, für den ganz besondere Rechtfertigungsanforderungen gelten, sondern ich bin im Bereich des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes. Jetzt könnten wir uns überlegen, ob es dort noch Abstufungen gibt. Ich bin schon in einem Bereich, wo ich differenziere. Also ich bin nicht in einem Bereich, den es ja auch gibt, wo wir sozusagen überhaupt nur mehr nach einer allgemeinen Sachlichkeit fragen.
Nicht jede Ungleichbehandlung ist eine Diskriminierung und auch nicht jede Ungleichbehandlung, die nicht gerechtfertigt ist, ist schon eine Diskriminierung. Eine Diskriminierung ist eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung, die anknüpft an Merkmale, die der Einzelne oder die Einzelne nicht oder nicht zumutbar ändern kann, die traditionell verknüpft ist mit negativen Eigenschaftszuschreibungen und die identitätsstiftend ist. Das ist der Kernbereich der Gleichheit. Und von dem aus kann man dann natürlich auch abgestufte Gleichheitsprüfungsmaßstäbe entwickeln. Aber es ist wichtig, dass man diesen Kernbereich einmal deutlich macht und nicht jede Ungleichbehandlung oder auch jede ungerechtfertigte Ungleichbehandlung sofort als ein Kernproblem des Gleichheitssatzes betrachtet, wenn man dann diesen strengen Prüfungsmaßstab entwertet. Der kann ja nicht für alles gelten. Der verflacht ja, wenn man nicht sich auf den Kern konzentriert.
Die Konsequenz ist, es gibt eine Denkfigur, mit der wir im Bereich des Gleichheitsgrundsatzes dann arbeiten, das ist die des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums. Das heißt, der Gesetzgeber muss ja dauernd irgendwie differenzieren. Ich differenziere bei allen Regelungen, ich differenziere zwischen Leuten mit bestimmten Einkommen, ich differenziere zwischen Leuten mit bestimmter Bildung, ich habe bestimmten beruflichen Fähigkeiten und. Und das darf der Gesetzgeber ja auch, weil unsere Politik heißt letztlich auch sozusagen Regeln entsprechend bestimmter Differenzierungen zu machen und ganz bewusst bestimmte Richtungen will ich haben und andere will ich nicht haben. Das ist ja der Witz von gestalterischer Politik. Es gibt gewisse Gründe, an denen darf ich eben nicht oder nur ganz, ganz exzeptionell differenzieren. Das sind unsere Diskriminierungen im eigentlichen Sinn, diese differenzierungsverdächtigen Merkmale. Überall anders hat der Gesetzgeber einen durchaus weiteren Gestaltungsspielraum und der Verfassungsgerichtshof prüft auch weniger streng nach. Vielleicht, um es mal ein Beispiel zu machen, die Frage Rauchverbot. Auch hier, es gibt einen Wandel in der Gesellschaft, was früher völlig selbstverständlich war, wären wir wahrscheinlich vor 20 oder 25 Jahren hier gesessen, dann hätte zumindest einer von uns oder eine Zigarette in der Hand gehabt oder es wäre selbstverständlich auf diesem Tisch ein Aschenbecher gestanden. Die Frage ist, was hat das verfassungsrechtlich für Auswirkungen? Ich erinnere, da ging doch die Regelung in Österreich ziemlich hin und her, mal beschränkt, dann ganz verboten, dann wieder, da gab es eine teilweise Öffnung. Alles das hat den Verfassungsgerichtshof beschäftigt. Und er hat einmal sozusagen, wie es nach einem zunächst einmal allgemeinen Verbot dann wieder eine gewisse Öffnung in der Gastronomie gegeben hat. Ich erinnere an die Regel, also der größere Teil des Lokals, um es jetzt einfach zu machen, der musste rauchfrei bleiben. Man durfte sozusagen einen abgerissenen Kleiner haben, da durfte man rauchen. War die Frage, naja, ist das gleichheitskonform? Da war die erste Frage, darf der Gesetzgeber von einem Standard zurück? In aller Regel mal ja. Also man kann auch sozusagen von Dingen, die auch von einer großen Gruppe als Fortschritt empfunden werden, man kann von dem auch wieder zurück. Ich kann Sozialleistungen zurücknehmen bis zu gewissen Grenzen. Ich kann Schulleistungen, also kann ich Unterstützung bei Schulleistungen zurücknehmen und. Also ich kann von Standards wieder zurückgehen. Also da hat einmal der Verfassungsgerichtshof nichts dabei gefunden, hat dort auch den interessanten Satz gesagt, beim Rauchen, naja, das ist klar, wir wissen heute, das ist gesundheitsgefährdend. Aber es gibt viele Dinge, die gesundheitsgefährdend sind und die wir den Menschen erlauben. Wir fahren mit dem Auto, wir fliegen und wir bauen große Häuser, bauen Klimaanlagen, alle diese Dinge. Und letztlich ist das eine demokratische Entscheidung, wie so ähnlich hat er es formuliert, wenn er bestimmte, auch durchaus in gewisser Hinsicht sozialschädliche Verhaltensweisen um des damit erwarteten oder erhofften oder angestrebten Freiheitsgewinns willen in Kauf nimmt. Also der Gesetzgeber muss nicht alles verbieten, was irgendwo schädlich ist, wenn das, wir würden in einem Staat leben, den wir nicht wollen, wenn das der Fall wäre. Daher, er durfte das machen. Dann kam einige Zeit später die Regelung mit dem allgemeinen Rauchverbot, was sofort die auf den Plan gerufen hat, die gerne rauchen im Lokal und gesagt haben, aber bitte, Verfassungsgerichtshof hat doch gesagt, um das Freihaitsgewinn willen, also man darf das regeln. Hat der Verfassungsgerichtshof darauf gesagt, ja, dürfen tut man es schon, aber müssen tut man es nicht. Das ist der berühmte Gestaltungsspielraum. Der Gesetzgeber kann das dann auch so bewerten, dass er halt dieses Verhalten verbietet. Insofern ist der Gleichheitsgrundsatz schon ein ziemlich differenzierendes Grundrecht, wo unter demselben Titel viel daherkommt. Unser Verfassungsgerichtshof arbeitet sehr viel mit dem Gleichheitsgrundsatz. Wir könnten jetzt einmal überlegen, warum das eigentlich so ist. Und wir könnten zum anderen ja auch überlegen, das heißt aber nicht, dass alles auf dieser Welt eine Gleichheitsfrage ist.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist allerdings auch verführerisch, immer mit dem Gleichheitssatz zu arbeiten, weil Recht ja an sich Differenzierung ist. Die können nicht eine Regel erlassen, die nicht automatisch differenziert, weil sie für bestimmte Personen oder für bestimmte Verhaltensweisen oder für bestimmte Personen und bestimmte Verhaltensweisen gilt. Also Recht ist per se Differenzierung. Und deshalb ist es sehr verführerisch, jede Norm automatisch als ein Gleichheitsproblem aufzufassen und auch so zu behandeln. Aber es gibt halt in unserer differenzierten, vielschichtigen, historisch gewachsenen Grundrechtsordnung nicht nur den Gleichheitssatz, sondern es gibt auch Freiheitsrechte, sogar ziemlich viele, aus dem Staatsgrundgesetz von 1867, der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die treffen eben auch Garantien, die zum Teil einfach einschlägiger oder sozusagen markanter vor bestimmten Normen schützen. Da fände ich es plausibler, wenn man dann diese Normen an diesen Freiheitsrechten prüft, was der VfGH nicht immer tut. Und der Gleichheitssatz lässt es sozusagen irgendwie auch zu, weil man Freiheitsprobleme auch in Gleichheitsprobleme umformulieren kann, eben weil jede Norm differenziert. Warum der VfGH das so gerne tut, ist natürlich eine interessante Frage.
Oft überlegt, keine wirklich begründete Antwort im Sinne, ich könnte es jetzt beweisen. Ich habe zwei Vermutungen, womit das zu tun hat. Eine ist eine bisschen besser begründete, die andere ist eine pragmatische. Ich fange mit der besser begründeten an. Das ist die, dass der Gleichheitsgrundsatz eines der wenigen Grundrechte ist, das unsere Verfassung 1920 als eigenes Grundrecht in diese Verfassung an prominenter Stelle hineingeschrieben hat. In den Artikel 7 BVG, während wir bekanntermaßen sonst an sich einen Grundrechtskatalog übernommen haben. Das war kein Zufall, man hat sich nicht gedacht, na, irgendein Grundrecht müssen wir dort auch hineinschreiben, sondern es war ganz klar, der Gleichheitsgrundsatz, das hat schon Bedeutung. Genauso wie es sozusagen Bedeutung hat, dass das Bonner Grundgesetz die Menschenwürde in seinem Entstehungskontext an den Beginn gestellt hat und dass gerade dieses Grundrecht dann in der Judikatur des Deutschen Bundesverfassungsgerichts so eine prominente Stellung gefunden hat. Also das ist sozusagen meine Antwort mit einer gewissen historisch akzentuierten Begründung. Meine pragmatische Antwort ist, es hat einmal ein sehr prominenter Verfassungsrechtler, ein Professor von der Uni München, in einer Diskussion, in einer großen wissenschaftlichen Konferenz einmal die Frage gestellt, wenn wir denn nur ein einziges Grundrecht hätten, das da lautet, alles muss vernünftig und sachlich gerechtfertigt sein, wären dann die Ergebnisse so viel anders als mit einem differenzierten Grundrechtskatalog. Diese Frage ist gefährlich und sie hat ein Faszinosum, weil man intuitiv, wenn man sich viel mit Judikatur beschäftigt und wenn man auch gezwungen ist, jetzt wechsle ich mal in eine Richterperspektive, Fälle zu entscheiden, es hat sozusagen intuitiv etwas, das einem sagt, ja, das stimmt eigentlich, weil es kommt auf die Argumente des Falles an und wie das dann so begründet wird. Wenn man genauer hinschaut, stimmt's natürlich nicht und es ist auch gefährlich, weil es genau jene Differenzierungen einebnet, die diese Verfassung aber auch ganz bewusst macht. Und jetzt schlage ich den Bogen zum Gleichheitsgrundsatz. Es macht eben einen Unterschied, ob ich differenziere zwischen Diskriminierungen, so wie wir es angesprochen haben, und einem allgemeinen Sachlichkeitsgebot oder dem Rauchverbot, dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, und daher auch andere Maßstäbe anlege und nicht alles unter so einer Einheitsformel betrachte. Das gesagt habend, würde ich mal sagen, es gibt aber schon Fälle, wo Gerichte, und sage ich mal, ist dieser Verfassungsgesetz nicht das einzige, der Versuchung erliegen, schnell zur eigentlichen Kernfrage eines Falles zu kommen, weil ja sehr oft die Anknüpfung am Grundrecht relativ klar ist oder die eigentliche Grundrechtsfrage klar ist, wo liegt die Beschränkung, wo liegt sie nicht. Aber die Frage, wie werte ich das und wie löse ich es, das ist die eigentliche Streitfrage und um die geht's. Und das führt dazu, dass man dann Dinge nimmt, die schon bewährt sind, wo es schon mehr Vorjudikatur gibt. Also es ist eine Versuchung, der ein Gericht nicht immer widerstehen kann. Vielleicht kann ich es so formulieren.
Also das waren jetzt zwei Begründungen. Die eine war historisch und die andere war pragmatisch. Bei der historischen Begründung stimme ich zu, natürlich der Gleichheitssatz im BVG als fast einziges Grundrecht aufgenommen worden und hat deshalb eine große Bedeutung. Aber ob das allein wirklich der Grund ist, du hast eh noch einen pragmatischen Grund genannt, aber ob das der tragende Grund ist, um ihn so prominent einzusetzen, nämlich warum ihn der VfGH so prominent einsetzt, will ich schon deshalb bestreiten, weil der VfGH bis heute verblüffenderweise, wenn er sich auf den Gleichheitssatz stützt, nicht nur den Artikel 7 BVG zitiert, sondern auch den Artikel 2 Staatsgrundgesetz. Ja? Also da nimmt er durchaus etwas mit, was es auch schon vorher gegeben hat, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil aus meiner Sicht der Artikel 7 BVG des Staatsgrundgesetzes ja schon lange überlagert und das Staatsgrundgesetz liefert überhaupt nichts, was über den Artikel 7 BVG hinausgehen würde. Den pragmatischen Grund glaube ich sofort. Ja. Und das ist eine Art, würde ich sagen, du hast vorhin so eingängig den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers beschrieben. Mein Eindruck ist, das intensive Zugreifen auf den Gleichheitssatz für alles und jedes ist eine Art Gestaltungsspielraum des Verfassungsgerichtshofes. Ja. Der Verfassungsgerichtshof, das ist jetzt immer eine Frage der Perspektive, wie schnell auf das Problem zugreifen können, aber er hat natürlich mehr Gestaltungsspielraum, wenn er so ein Supergrundrecht hat, das für alles und jedes einsatzfähig ist, als wenn er auf eine differenzierte Grundrechtsordnung zugreifen muss, wo er zum Beispiel Schutzbereichsarbeit machen muss bei den Freiheitsrechten. Sich fragen muss, greift diese Norm jetzt wirklich in das Freiheitsrecht ein? Prostitutionsverbot als Beispiel. Ne? Da kann man natürlich sagen, ein Prostitutionsverbot ist nicht unsachlich und das ist kein Problem und die Sache ist erledigt. Wenn man das freiheitsrechtlich behandeln würde, müsste man sich fragen, ist Prostitution eigentlich durch die Erwerbsfreiheit geschützt? Delikate Frage. Dem kann man natürlich ausweichen, indem man das einfach als ein Gleichheitsproblem behandelt und das auf diese Weise löst. Aber vielleicht hätte die Erwerbsfreiheit einen höheren Schutzstandard, könnte ja sein, oder auch nicht. Also ich glaube, dass die pragmatische Argumentation die tragendere ist und dass ein Gericht, was ich verstehe, daran interessiert ist, dass es eben mehr Spielraum hat. Und dass es sich deshalb wahrscheinlich auch nicht so sehr auf Binnendifferenzierungen innerhalb des Gleichheitssatzes sehr stark explizit einlässt. In der jüngeren Zeit sagt der VfGH deutlich, Diskriminierung anerkennen wir als solche und sagen, hier besteht ein hoher Schutzmaßstab oder ein strenger Prüfungsmaßstab. Aber man könnte ja von diesem Gedanken ausgehend Prüfungsmaßstäbe noch weiter ausdifferenzieren. Ich glaube, die Neigung des VfGH wird nicht allzu groß sein, weil ihn das einfach beschränkt.
Ich stelle eine Beobachtung dazu, die dich unterstützt oder die dir recht gibt und ich verteidige dann in einem zweiten Schritt den Verfassungsgerichtshof ein bisschen. Die dazugestellte Begründung ist die klassische Beobachtung, dass der VfGH ja auch noch in vielen Fällen, wo mehrere Grundrechte einschließen, wie etwas am gleiches Grundsatz und etwa einem Freiheitsrecht an der Erwerbsfreiheit prüfen kann, ja sich dann die Arbeit ein Stück weit erleichtert, indem er dann es in der Regel am Gleichheitsgrundsatz mal prüft. Und dann sagt, und aus den Gründen, die ich oben schon gesagt habe, warum das keine unsachliche Regelung ist, ist es auch kein unverhältnismäßiger Eingriff in und jetzt setze Freiheitsrecht von Meinungsfreiheit bis Erwerbsfreiheit. Beispiele gibt's für alles. Das ist eine prüfungsökonomische Herangehensweise, die für wissenschaftliche Erkenntnis hinderlich, für richterliche Tätigkeit unheimlich förderlich ist, insbesondere für ein Gericht, das sich den Luxus nicht leisten kann, sich auf 10, 12, 14, 15 große Fälle im Jahr zu beschränken, sondern so gestrickt ist, eine Vielzahl Fälle in einer relativ großen Gruppe von 14 Personen zu entscheiden. Wenn man dort versucht, Konsens über Lösungen zu finden, dann ist sozusagen jede Zusatzbegründung eine Gefahr dafür, erstens das Ergebnis zu gefährden und zweitens lange aufzuhalten, für den Einzelnen um relativ wenig Gewinn, weil die Entscheidung ist an sich in die eine Richtung schon gefallen. Ich verteidige ihn ein bisschen, weil ich erstens sagen würde, ich würde es mich jetzt trauen zu sagen, der Artikel 2 StGG kommt, wenn, dann nur mehr in einer sehr allgemeinen Einleitungsformel vor, also einer sogenannten Formel, einen Einleitungssatz vor und nicht einmal da mehr immer. In den eigentlichen Begründungen wird man, wenn ich es jetzt richtig überblicke, so gut wie nie mehr eine Bezugnahme auf dieses Grundrecht finden, sondern auf den Gleichersatz des Artikel 7 BVG. Also meine Vermutung wäre, dass der VfGH ein bisschen sensibel in diese Richtung geworden ist. Das Zweite ist, es gibt Fälle und es sind interessanterweise die Fälle, wo es gar nicht so einfach ist, den Schutzbereich abzugrenzen, wo der VfGH sich dann sehr wohl bemüht. Ich nehme das Bettelverbot. Also das Verbot, etwa in einer Fußgängerzone zu betteln, und zwar in der Form des sogenannten stillen Bettelns, also der Bettler setzt sich hin, hält ein Schild in die Höhe und bittet um Geld oder um Almosen, ohne aufdringlich zu sein, ohne mit Kindern das aggressiv gar nicht, sondern schlichtes, normales, was wir landläufiges Betteln bezeichnen. Da hat der VfGH mal in einer gewissen Grundsatzentscheidung gesagt, ein solches Bettelverbot, jetzt in meinen eigenen Worten, simpel deswegen, weil das Betteln die anderen stört. Das geht nicht, weil der öffentliche Raum ist für alle da und es gibt andere, sozusagen alle dürfen in ihren Grenzen der allgemeinen Regeln sozusagen ihren Wünschen entsprechend nutzen. Ich kann dort Zeitung verkaufen, ich kann dort spazieren gehen und. Daher darf ich nicht eine gewisse Gruppe ausgrenzen, klassische Gleichheitsverletzung. Der VfGH hat sich dort interessanterweise der Frage gestellt, ist das erstens ein Eingriff in die Erwerbsfreiheit? Ist Betteln ein Beruf? Und zweitens, ist Betteln eigentlich ein Ausdruck sozusagen einer freien Persönlichkeitsgestaltung im Sinne des Artikel 8 MRK, also des Schutzes des Privat- und Familienlebens, den die Judikatur auch als sozusagen Schutz der Persönlichkeitssphäre, ich verkürze jetzt ein bisschen, versteht. Und wenn man so will, aus meiner vorherigen Logik völlig ohne Not, hat er sich um beides eingelassen, hat dann im Übrigen auch noch gefragt, ist denn Betteln überhaupt auch noch etwa ein Ausdruck der Meinungsfreiheit, weil ich kommuniziere ja, wenn auch nicht immer zwingend mit Worten, also, sondern einfach durch Schrift, also durch Schilder oder durchaus auch nonverbal, aber ich kommuniziere, ist das ein Eingriff in die Kommunikationsfreiheit? Also er hat so das getan, was wir wissenschaftlich gern mal von ihm hätten, mit den bekannten Ergebnissen. Es ist kein Ausdruck, nach dem VfGH ist Betteln kein Ausdruck einer freien Persönlichkeitsentfaltung, weil eben in aller Regel arm und nicht freiwillig ist. Und es ist kein Ausdruck einer Erwerbsfreiheit, weil es eine Notlage ist, in die ich gezwungen bin und das nicht der Beruf ist, den ich zu meiner sozusagen Persönlichkeitsentfaltung ergreife. Hat aber durchaus gesagt, das ist Kommunikation und daher fällt es auch unter den Schutz des Artikel 10 MRK. Also manchmal tut das schon.
Ja, die andere Frage ist, ob es überzeugend ist.
Das ist dann natürlich. Das ist immer so, ja. Wir haben jetzt gefragt, ob es tut.
Ja,
also zu verlangen, dass es tut und dass es so tut, dass alle dann noch finden, dass es überzeugend ist, das ist von einem Gericht ein bisschen viel verlangt.
Das ist zu viel verlangt, da gebe ich recht. Ich hätte bei der Erwerbsfreiheit hätte ich es auch verneint. Also das ist ein Eingriff in die Erwerbsfreiheit, das ist ein Bettelverbot, weil Erwerbstätigkeit ist schon ein Tote, setzt dagegen Leistung voraus. Also eine Leistung, die man am Markt anbietet, für die irgendetwas gegeben wird. Und das ist das Betteln ja gerade nicht. Wenn herausgekommen wäre, das Betteln ist ein Ausdruck der freien Persönlichkeitsentfaltung, hätte ich das auch als sehr zynisch empfunden. Das Betteln ist die pure Not. Ja. Niemand macht das, weil das Teil seiner Persönlichkeit ist. Man kann das natürlich als einen Ausdruck oder eine bestimmte Meinung qualifizieren, aber ich habe gerade da die gleichheitsrechtliche Begründung eigentlich plausibel gefunden, weil der Gleichheitssatz ja auch Vorrechte aufgrund der Klasse verbietet und das heißt umgekehrt auch Benachteiligungen aufgrund der Klasse, das heißt Benachteiligungen aufgrund der ökonomischen Not. Und das bedeutet, wenn man Bettler aus dem öffentlichen Raum schickt, wären für mich jetzt wieder ein Gleichheitsproblem, das sogar im Kernbereich liegt.
Also um es mal anders zu nennen, man muss schon ein sehr allgemein technisches Verständnis von Kommunikation und damit von Kommunikationsfreiheit haben, um hier den Schutzbereich zu öffnen. Und das ist andersherum sicher nicht im Kernbereich dessen, was sich der Artikel 10 MRK, also warum der Artikel 10 MRK Kommunikation schützt. Also wenn man es jetzt so will, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel davon, dass es schon durchaus clever ist, nicht alle Grundrechte abzuarbeiten. Also wer hätte sich das dort ohne Not sparen können, weil es hat außer ein bisschen Diskussion nichts bereichert.
Ja, also es stimmt, genau. Es war eine interessante Diskussion, auch die Frage der Erwerbsfreiheit oder nicht. Aber gerade bei dieser Entscheidung finde ich die gleichheitsrechtliche Begründung sehr plausibel und die hätte sogar im Kernbereich.
Aber es war wichtig, das Gleichheitsargument zu machen. Es steht auch dort einmal am Anfang, also ist auch erkennbar im Kern.
Wobei ja, wenn ich mich richtig erinnere, beanstandet worden ist, dass nicht differenziert wird zwischen dem stillen und dem störenden Betteln. Das war ja, glaube ich, der Anlass.
Es wurde gesagt, man hat keine Bedenken, also man hätte keine Bedenken dagegen, aggressives, störendes Betteln, das ist was anderes, aber das absolute Betteln zu verbieten, geht nicht.
Ja. Das heißt, sozusagen innerhalb des Bettelverbots ist eine Differenzierung eingemahnt worden.
Ja.
Das Bettelverbot geht zu weit. Das heißt, man sagt, da wird Ungleiches gleich behandelt. Das war eigentlich der Anstand, wenn man es sozusagen noch tiefer in den Kern der Gleichheit hineinarbeitet, dann finde ich es eben schon begründungsbedürftig, dass jemand aufgrund seiner Burnot aus dem öffentlichen Raum verwiesen wird. Das wäre sozusagen von der anderen Seite her gedacht. Aber richtig ist sicher, dass die Prüfung der Freiheitsrechte auch nicht immer plausibel ist. Es ist, wie man an dem Beispiel sieht, das ist ein super Beispiel, finde ich. Es ist nicht immer ganz einfach, den Kern des Problems zu erwischen und dem richtigen Grundrecht zuzuordnen.
In der Judikatur des österreichischen Verfassungsgerichtshofes spielt der Gleichheitsgrundsatz in vielen Fällen eine tragende Rolle. Der VfGH hat aus dem Grundrecht aber auch ein allgemeines Sachlichkeitsgebot entwickelt, das dem Gesetzgeber verbietet, sachlich nicht begründbare Regelungen zu treffen. Es lohnt sich, einen genauen Blick auf den spezifisch österreichischen Gebrauch des Gleichheitsgrundsatzes zu werfen.
Der eine Unterschied zwischen dem österreichischen Verfassungsgerichtshof und seiner Handhabung des Gleichheitssatzes und anderen Verfassungsgerichten ist schon genannt worden. Der Gleichheitssatz hat in der österreichischen Judikatur eine enorm prominente Bedeutung, ja, und spielt manchmal die Freiheitsrechte geradezu um die Wand. Hat sich ein bisschen gebessert, finde ich. Aber die Tendenz ist schon, mit dem Gleichheitsgrundsatz können wir viele Probleme lösen. Das ist irgendwie die eine Eigenheit in Österreich. Die zweite Eigenheit ist, dass der Verfassungsgerichtshof den Gleichheitssatz nicht nur für Ungleichbehandlungen im technischen Sinn, Gruppe A wird anders behandelt als Gruppe B, heranzieht, sondern auch heranzieht, um bestimmte Behandlungen von Personen, unabhängig davon, wie andere Personen behandelt werden, als an sich unsachlich und deshalb gleichheitswidrig zu qualifizieren. Das muss man mal in den Kopf hineinbringen, dass etwas, wo gar kein Vergleich da ist und wo man auch nicht sagt, da wird nicht ausreichend differenziert, wie jetzt vorhin beim Bettelverbot, was ja auch wieder eine Frage von Vergleich ist, sondern eine bestimmte Behandlung ist per se unsachlich und verstößt deshalb gegen den Gleichheitssatz. Das ist ein Spezifikum des österreichischen Verfassungsgerichtshofes.
So ein Verfassungsgericht hat es ja nicht einfach. Es muss Lösungen auf Fälle finden. Und es gibt Fallkonstellationen, die sich mal zunächst erkennbar als Grundrechtsproblem darstellen, wenn man mal sozusagen von einer klassischen Formel ausgeht, sozusagen rechtfertigungsbedürftig, sind Eingriffe des Staates in Freiheit und Eigentum. Das ist sozusagen, also jetzt, wenn ich mal freiheitsrechtlich denke, ist das ein Bild, das wir kennen. Jetzt gibt es viele Grundrechtsordnungen, die darauf eine ausdrückliche Antwort haben. Die nennen das dann allgemeine Handlungsfreiheit oder in einer anderen Konnotation nennen sie zum Beispiel allgemeines Persönlichkeitsrecht. Beides haben wir so jetzt einmal explizit nicht. Die einfache Antwort ist, aha, das steht nicht in der Verfassung, daher gibt es es nicht. Diese einfache Antwort hat mir spätestens jemand, von dem ich sehr viel lernen durfte, nämlich Karl Spielbüchler, bei dem ich mal als Schriftführer hier im Verfassungsgerichtshof tätig sein durfte, ausgetrieben und hat mir eine gewisse Neigung, öffentlich-rechtliche Neigung, klare Differenzierungen zwischen das steht da und daher ist und das steht nicht da und daher ist nicht, ziemlich schnell auszutreiben. Daher kennt unsere Verfassung Dinge, die explizit nicht drinstehen. Zum Beispiel kennt diese Verfassung, ein anderes Beispiel, sie kennt ein allgemeines rechtsstaatliches Prinzip, nicht zu verwechseln mit dem, was wir Baugesetz nennen und was dann mit einer Volksabstimmung abwendbar ist, sondern Herr Spielbichler hätte das so oder hat das auch so formuliert. Unsere ganze Verfassung ist ein Manifest der Rechtsstaatlichkeit und Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit durch die Einrichtung von Gerichten und Verfahrensgarantien und. Sie braucht nicht nochmal ausdrücklich zu sagen, und Rechtsstaat mag ich auch. Daher, unsere ganze Grundrechtsordnung ist ein Manifest von allgemeiner Handlungsfreiheit und Persönlichkeitsschutz. Daher muss das nicht ausdrücklich drinnen stehen, aber so ein Verfassungsgericht muss dann irgendwo festmachen. Daher finden wir schon, was passt denn am nächsten? Also sozusagen so der sachnächste Anknüpfungspunkt ist etwas, mit dem wir oft arbeiten. So arbeiten wir auch im Grundrechtsbereich. Daher substituieren wir ein allgemeines Persönlichkeitsrecht weitgehend über den Artikel 8 MRK, weil er einfach nahe liegt, dieser weit verstandene Schutz des Privatlebens. Und bei der allgemeinen Handlungsfreiheit ist es halt ein bisschen schwieriger. Und interessanterweise findet der Verfassungsgerichtshof dann die Lösung, ein Stück weit zu sagen, naja, ich löse es dann über eine Gleichheitsfrage, weil der Gleichheitssatz bei mir ohnehin viel vorkommt, um es jetzt mal so zu sagen. Und ich mache eine Sachlichkeitsfrage draus. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass das in allem dasselbe ist wie eine allgemeine Handlungsfreiheit in einer anderen Verfassung. Das wissen wir, weil insbesondere also von der Wertigkeit dieses Grundrechts da durchaus Unterschiede bestehen. Aber ganz praktisch, mein Hörsaalbeispiel ist immer das berühmte Verbot des Mountainbike-Fahrens auf Forststraßen. Natürlich kann ich, wenn ich will, differenzieren und kann sagen, naja, auf der Forststraße ist zwar verboten, mit Mountainbikes zu fahren, aber wenn ich spazieren gehe und mein zweijähriges Kind fährt mit dem Dreiradler, dann darf es das wahrscheinlich oder ist von dem Verbot nicht erfasst. Daher, ich behandle Mountainbikes und Dreiradler der Kinder unterschiedlich, kann ich zu einer Gleichheitsfrage stilisieren, nur das ist keine Gleichheitsfrage, weil das ist nicht das Normprogramm, sondern diese Regelung. Diese Regelung will bestimmte Sportarten, nämlich das Mountainbike-Fahren, verbieten. Daher, und diese Fragen löst der Verfassungsgerichtshof mit diesem allgemeinen Sachlichkeitsgebot, wo ist die sachliche Rechtfertigung dafür? Und die kann man jetzt finden, indem man sagt, das stört die Rehe oder das gefährdet andere Spaziergängerinnen. Alles das kann man tun. Oder man kann sagen, na, Freiheit ist auch mit dem Wald durchs Rad zu fahren oder besser mit dem Rad durch den Wald zu fahren. Aber die Konstruktion sollte mal deutlich geworden sein. Wenn man das tut, dann hat das natürlich ein Stück weit Rückwirkungen auf den Umgang mit diesem Grundrecht. Das muss man sich jetzt ehrlicherweise schon noch bewusst sein oder muss man sich eingestehen, weil es natürlich eine unheimliche Verführung ist, dann wieder bei der Falllösung schnell auf den Punkt der sachlichen Rechtfertigung zu kommen und sich gar nicht mehr so genau zu fragen, geht es jetzt hier darum, Ungleiches Gleiche, wo liegt denn die Differenzierung, was sind denn eigentlich die genauen Anknüpfungspunkte der Differenzierung, insbesondere dann, wenn das Ergebnis mit Händen zu greifen ist. Da geht es nur darum, glaube ich, ist das eine allgemein anerkannte Rechtfertigung oder nicht. Ich bringe noch einmal ein Beispiel, ein jüngeres. Es gibt eine Regel im Zivilrecht, die sagt, also ich kann ein sogenanntes Veräußerungs- und Belastungsverbot für eine Wohnung, für eine Eigentumswohnung, die kann ich verbüchern mit der Konsequenz, dass das für alle wirkt. Das geht aber nur unter bestimmten Verwandtschaftsverhältnissen, also insbesondere Ehepartner oder eingetragene Partnerschaften und so weiter. Und etwa nur Lebensgemeinschaften, also auch wenn ich 30 Jahre mit einem Menschen zusammenlebe, geht das nicht. Wir können das zwar vertraglich vereinbaren, aber Dritte können wir nicht ausschließen. Die simple, sozusagen dahinterliegende Begründung ist, das Ganze wird geltend gemacht über ein Urkundenverfahren bei Gericht. Das heißt, dort will nicht jemand nachschauen, ob die da kommen, 30 Jahre zusammenleben oder wirklich in einer Lebenspartnerschaft wollen und dann schauen sozusagen, wie viele Kleider oder Hosen von X und Y hängen denn dort im Kasten oder sowas, sondern die brauchen eine staatliche Urkunde, wo drinnen steht, die kehren irgendwie zusammen. Und daher ist das sozusagen, und das war dem VfGH in der Hinsicht mit den Wirkungen und so weiter Grund genug, sagen, okay, sachliche Rechtfertigung, Hakerl, ohne sich jetzt lang darüber zu unterhalten, warum ist das ein Anwendungsfall des Gleichheitsgrundsatzes. Wenn man das nämlich näher differenziert, dann kann man sich schon fragen, na ja, warum Urkundenverfahren? Also man könnte das viel mehr differenzieren, aber manchmal ist es einfach so, es gibt eine plausible Begründung, Gestaltungsspielraum, daher wird so damit umgegangen. Aber das färbt natürlich ab. Und bevor ich jetzt allzu lang rede, aber eine Beobachtung noch dazu. Der Gleichheitsgrundsatz ist so ein super Grundrecht. Wir haben schon so oft gesagt, dass wir es glauben. Im Sinne von, natürlich ist er häufig, weil er viele Fälle betrifft, die gleichförmig wiederkommen. Wenn ich Gleichheit eingebe in die Suchmaschine, dann finde ich hunderte, tausende Fälle. Davon sind aber viele einfach gleich, weil sie gleiche Konstellationen betreffen. Freiheitsfälle sind typischerweise, würde ich einmal jetzt behaupten, keine Regel ohne Ausnahmen, aber sind typischerweise anders gelagert. Es sind Einzelfälle, also es gibt nicht so viele Erwerbsfreiheitsfälle, die ich auch unter Erwerbsfreiheit machen kann. Es gibt gar nicht so viele Meinungsäußerungsfreiheitsfälle. Artikel 8 MRK ist vielleicht auch noch so ein eher so ein massengeneigtes oder für viele Fälle geneigtes Grundrecht. Aber man darf sich durch die Zahlen nicht täuschen lassen. Die Konstellation, in der am Gleichheitsgrundsatz entschieden wird, ist auch nicht so viel häufiger als an anderen Grundrechten, würde ich mal sagen.
Müssen wir mal auswerten vielleicht. Ich glaube, dass schon was dran ist. Ich möchte aber ausdrücklich Recht geben bei der von Spielbüchler übernommenen Haltung, dass man die Grundrechte nicht auslegen kann wie ein Steuer- oder ein Strafgesetz. Ja? Die Grundrechte sind weitläufig formuliert, sie sind relativ unbestimmt, was aus dem einen Satz, alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich, alles geworden ist. Das kann kein Verfassungsgesetzgeber wissen. Ja? Also diese weite Formulierung, die gibt auch dem Verfassungsgericht einen Spielraum, ja, dass es daraus etwas Vernünftiges macht. Das glaube ich ausdrücklich. Also man kann Grundrechte nicht so weitherzig interpretieren. Also engherzig interpretieren, sondern sie weitherzig aus ihrer Zielsetzung heraus interpretieren. Und selbstverständlich muss man die Grundrechte dann auch im System interpretieren. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Grundrechtssystem, in dem sowas wie eine allgemeine Handlungsfreiheit, anders als in Deutschland, nicht garantiert ist, sowas wie ein Persönlichkeitsrecht nicht garantiert ist, sowas wie eine Menschenwürde nicht garantiert ist. Und natürlich sucht ein Verfassungsgericht nach Möglichkeiten, Probleme, die da in die Nähe kommen, irgendwie abzuarbeiten. Das können wir ja ganz genauso auch bei der Europäischen Menschenrechtskonvention beobachten. Da gibt es auch keine allgemeine Handlungsfreiheit, aber der Artikel 8, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, übernimmt so eine ähnliche Funktion. Das heißt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte interpretiert das weiter, als wir es vielleicht prima vista machen würden. Und das versteht man gut, wenn man das Gesamtkonzert der Freiheitsrechte der MRK kennt, weil da gibt es eben dieses Auffanggrundrecht nicht. Und als das fungiert, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, ist auch verständlich, dass man in Österreich noch sowas sucht. Der Gleichheitssatz übernimmt sicher die Funktion, das glaube ich deutlich. Ich glaube, dass man die Beispiele, die du genannt hast mit dem Mountainbiken, das könnte man zum Beispiel schon beim Artikel 8 vorstellen. Ja, das hätte ich unter den Artikel 8 subsumiert, dann wäre ich schon im Freiheitsrecht drin und dann habe ich auch genau das Prüfungsschema, das man da braucht, das beschränkt meine Freiheit und dann brauche ich einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also da sehe ich eigentlich einen Grund, in den Gleichheitssatz auszuweichen. Ich glaube nicht, dass er so viel hergibt, wie der VfGH draus macht. Ich glaube aber, dass er ein bisschen mehr hergibt als nur prüfen Ungleichbehandlungen im ganz technischen Sinn. Wenn man nämlich zurückgeht auf das, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich auf den Kerngedanken des Gleichheitssatzes, Verbot von Diskriminierungen, und sich vor Augen führt, was es bedeutet, wenn Menschen diskriminiert werden, dass sie in eine ausweglose Situation kommen, dass sie sozusagen nicht vor und nicht zurückkommen, weil sie behandelt werden aufgrund eines Merkmals, das sie einfach nicht ändern können. Das macht ja die ausweglose Situation. So glaube ich, dass es schon auch in der Rechtsordnung auf eine andere Weise gleiche Effekte erzeugt werden können, ohne dass wir formal eine Ungleichbehandlung finden. Ich finde besonders treffend die Judikaturlinie des VfGH, die aus dem Gleichheitssatz ableitet, dass niemand belastet werden darf aufgrund von Umständen, die nicht in seinem Einfluss unterliegen und mit denen ihn nichts verbindet. Es läuft im Grunde auf das hinaus. Ja, Menschen sollen nicht in eine ausweglose Situation gebracht werden. Und das Problem, das die Diskriminierung aufwirft, wird in der Ungleichbehandlung besonders deutlich sichtbar. Aber die Ungleichbehandlung ist nicht zwingend erforderlich. Man stelle sich einen Arbeitgeber vor, der nur Frauen einstellt und die dann alle immer schlecht behandelt, weil sie Frauen sind. Muss ich dann einen Mann in der Belegschaft haben, um zu wissen, dass es eine Diskriminierung ist? Nein, es ist eine Diskriminierung. Also ich glaube, dass das Schmerzhafte, das Kränkende, das Übel der Diskriminierung in der Ungleichbehandlung besonders deutlich sichtbar und leichter beweisbar wird, aber nicht zwingend auf die Ungleichbehandlung angewiesen ist. Und dass man aus diesem Gedanken heraus, wenn man den ernst nimmt, analoge, verwandte Situationen auch dem Gleichheitssatz subsumieren kann. Diese Judikaturlinie wäre ein Beispiel, Die Rückwirkung wäre auch ein Beispiel. Da wäre ich auch festgehalten an Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und die waren für mich zu einer Belastung, obwohl ich sie jetzt nicht mehr ändern kann. Ja. Das kann Personen auch in eine ausweglose Situation bringen. Also vorsichtig glaube ich auch, dass man den Gleichheitssatz für solche Konstellationen anwenden kann. Ich würde aber naturgemäß, nach dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht so weit gehen, ihn zu einer allgemeinen Handlungsfreiheit zu machen, weil das dann ja sogar die Freiheitsrechte und ihre Differenziertheit platt macht. Weil ja, ich glaube, erstens einmal, so positivistisch kann man dann doch noch sein, wenn unsere Grundrechtsordnung differenzierte Freiheitsrechte zur Verfügung stellt, dann sind sie maßgeblich. Und Differenzierung rationalisiert und diszipliniert auch ein Verfassungsgericht.
Letzter Satz dazu. Ein bisschen pointiert formuliert, aber so ein Gleichheitsgrundsatz hat es ja auch schwer. Weil, wenn ich einmal davon ausgehe, was schützt denn so ein Grundrechtskatalog? Klassisch, er schützt Freiheit und Gleichheit. Das sind so die Grundtopo jedes Grundrechtskatalogs. Und dann geht typischerweise der Grundrechtskatalog her und ziseliert mir auf der Freiheitsseite das 15 Mal auf. In alle möglichen Lebenslagen gibt es dann ein eigenes Grundrecht. Und bei der Gleichheit beschränkt er sich in der Regel mal auf den Satz zu sagen, na, alle sollen gleich behandelt werden oder alle sind vor dem Gesetz gleich und differenziert eigentlich viel weniger.
Diskriminierungsverbot?
Nein, natürlich, aber er differenziert in sich, er macht es mir nicht so einfach, indem er mir menschliches Handeln in unterschiedliche Aspekte zerlegt. Ja. Also wir müssen am Gleichheitsgrundsatz schon viel mehr arbeiten, um diese Differenzierungen herauszubringen. Das können wir. Dass es ein Verfassungsgericht dann immer nicht explizit tut, sondern halt dann am Gleichheitsgrundsatz ansetzt, weil, wie manche Mitglieder eines Verfassungsgerichts sagen würden, ein Verfassungsgericht keine Lehrbücher schreibt, sondern Fälle entscheidet und daher sozusagen jedes Wort zu viel für ein Gericht ja immer auch ein Problem ist, weil es natürlich für die Zukunft bindet und ohne Not sollte man sich auch nicht festlegen, liegt auf der Hand. Aber sozusagen der Gleichheitsgrundsatz ist schon ein schwieriges Grundrecht, weil er viel mehr Arbeit erfordert, um mit ihm sinnvoll umzugehen als andere. Ja. Aber wie mit schwierigen Kindern, ich habe es mit den Kindern, aber es ist wie mit schwierigen Kindern, die mag man dann besonders.
Die heutige Folge der Grundrechtsserie des Podcasts Wo Recht lebt war ein Expertinnengespräch zum Thema Gleichheitsgrundsatz. Zu Gast im Verlag Österreich waren Magdalena Pöschl, Professorin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien und der Verfassungsrichter Michael Holubek, Professor am Institut für österreichisches und europäisches öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Passende Literatur zum Thema Grundrechte finden Sie im Webshop des Verlag Österreich unter www.verlagösterreich.at. Moderation Nadja Kajali. Podcastgestaltung www.trifoliata.at.